Der fünfte Satz aus der dritten Sinfonie in S-Dur von Robert Schumann, auch bekannt als die Rheinische. Es spielte das Konzertgebauorchester unter der Leitung von Bernhard Haitink. Dieses weltberühmte Amsterdamer Orchester gilt als eines der besten in Europa und als musikalischer Botschafter der Niederlande. Ein Exportschlager sozusagen. Denkt man an die Niederlande und Exportschlager, kommt man schnell auf Tomaten. Gewächshaustomaten, um genau zu sein. Und die haben keinen besonders guten Ruf bei uns. Im Gegenteil, gerne werden sie auch mal als geschmacksneutrale Wasserbomben geschmäht. Aber sind sie wirklich so schlecht, die niederländischen Tomaten? Kann man ihnen eigentlich überhaupt noch entkommen in deutschen Supermärkten? Und muss man das überhaupt? Darüber und über die oft verworrenen weltweiten Handelswege der Tomate spreche ich jetzt mit Dr. Hans-Christoph Beer. Er ist Marktexperte bei der unabhängigen Agrarmarktinformationsgesellschaft in Bonn und dort zuständig für Gartenbau und Verbraucherforschung. Eines seiner Spezialgebiete, die Tomate. Guten Morgen, Herr Beer.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Wie sieht's denn aus mit der niederländischen Tomate? Ist die wirklich so schlecht wie ihr Ruf?
Eigentlich ist ihr Ruf schon nicht mal mehr schlecht. Das ist eine Sache, die der Vergangenheit angehört. Ihr Ruf war sicherlich schlecht, Ende der 70er Jahre, vielleicht noch Anfang der 80er Jahre. Aber dann hat sich da eigentlich sehr viel getan. Und die Tomate, die den schlechten Ruf hatte, die gibt es schon gar nicht mehr.
Die gibt es schon gar nicht mehr. Wo sind die gelandet?
Das war die sogenannte Hellfruchttype. Eine Sorte hieß bezeichnenderweise Moneymaker. Diese guten Sorten sind aber dann im Laufe der 80er, Anfang der 90er Jahren verschwunden.
Mhm. Einer der häufigsten Vorwürfe ist ja eben diese Gewächshauszüchtung. Also keine Sonne, keine Erde, stattdessen Kunstlicht, Nährstofflösung. Können denn da überhaupt gesunde oder wohlschmeckende Früchte rauskommen?
Ja, das geht sehr wohl und das geht auch sehr gut. Denn eigentlich müssen Sie wissen, alle Tomaten, die Sie essen, sind Gewächshaustomaten. Auch die Tomaten aus Spanien oder Marokko kommen aus dem Gewächshaus. Sie kriegen im Grunde genommen fast überhaupt keine Freilandtomaten. Und dafür gibt es auch gute Gründe.
Die sind?
Die sind zum Beispiel die Umwelt. Wenn Sie Nützlinge einsetzen wollen, dann geht das nur in einem geschlossenen System. Sonst hauen die guten Nützlinge links und rechts ab. Das wäre ein Grund. Ein anderer Grund wäre Auswaschung. Auswaschung von Nährstoffen in den Boden, Nitrat im Trinkwasser, immer ein Problem. In einem geschlossenen System, eben gerade auf Kultursubstrat, da haben Sie keine Verluste, da können Sie recyceln. Das wäre also noch ein Vorteil. Ja. Pilzkrankheiten, wenn Sie keine Feuchtigkeit haben.
Ja, insgesamt ist die Tomate ziemlich empfindlich. Ne? Wind können die auch gar nicht so gut vertragen und ist eigentlich eine sehr empfindliche Pflanze. Ne?
Ja, nicht so super empfindlich, eigentlich nicht. Aber die berühmte Kraut- und Braunfäule kennt jeder Hobbygärtner, Phytophthora. Die schlägt schon zu und da ist die halbe Miete, wenn die Pflanze trocken steht. Deshalb also Freiland in unseren Klimaten mit Sommerniederschlägen, keine gute Idee.
Wie kommt es denn überhaupt, dass die Niederlande so viele Tomaten züchten? Also klimatisch ist es ja eher ein Problem.
Die Niederländer hatten jahrelang, das ist aber die Vergangenheit, sehr günstige Energiepreise. Und da die frühen Tomaten geheizt werden müssen, ist das ein entscheidender Faktor.
Also mit Blick auf die Ökobilanz aber nicht so ganz ideal, oder?
Ja, das ist richtig. Mittlerweile hat sich da mal sehr viel gewandelt, weil man in den Niederlanden sehr stark mit Erdwärme, mit Wärmekopplung und so weiter arbeitet. Die ganze Geschichte hat also einen Haken. Es gibt in dieser Diskussion immer eine emotionale und eine rationale Ebene. Und eigentlich wird der Konsument mehr von der emotionalen Ebene angesprochen. Und Sie haben das in der Anmoderation so ein bisschen durchklingen lassen. Da hat man das Bild der Tomate, die in einer Wasserrinne steht. Da ist ein Schlauch, der reingeht, sieht ein bisschen aus wie in der Intensivstation. Die steht nicht im Freiland. Das kann von der Energiebilanz und aus Umweltaspekten sehr gut sein. Aber es ist natürlich nicht das, was wir als Natur verstehen.
Ja, ja, genau. Also ich war jetzt gerade auf dem Markt, jetzt ist Tomatensaison und kaufe da schöne rote Freilandtomaten und die schmecken gut und die kommen aus Rheinland-Pfalz. Also denke ich, Mensch, das ist doch gerade Saison dafür. Brauchen wir überhaupt Tomaten von anderswo?
Naja gut, im Winter denke ich mal unstrittig. Ja. Im Winter haben wir ja keine. Ja gut, und im Sommer kommen sie halt daher, wo sie angebaut werden und wo sie letztlich dann auch kostengünstig angebaut werden. Der Geschmack, also da wäre ich mal kritisch, denn es gibt ja diesen berühmten Halo-Effekt. Das heißt, sie schmecken, was sie schmecken wollen. Mhm. Also Mondhof-Effekt, die Erwartungen prägen den Geschmack. Und am Beginn meiner Karriere 1985 als studentische Hilfskraft am Institut für Gartenbauökonomie haben wir Geschmackstests gemacht mit identischen Tomaten. Dreifach ausgeschildert als niederländische Tomate, als deutsche Freilandtomate und als deutsche Biotomate. Und Sie kennen das Ergebnis, werden es erraten, die deutsche Biotomate schmeckte am besten, die deutsche Freilandtomate am zweitbesten und die niederländische Tomate am schlechtesten. Mhm. Es waren identische Tomaten, also ein Drittel von derselben Tomate.
Also Einstellung ist das eine, aber es gibt ja doch auch objektive Geschmackskriterien, ob das jetzt irgendwie wässrige Dinger sind oder ob die süß und, sagen wir mal, vollmundig schmecken.
Ja. Das kriegen Sie sehr gut hin über die Nährlösung, nämlich Sie müssen auf Ertrag verzichten. Es gibt in der Natur häufig eine Beziehung zwischen Ertrag und Qualität.
Wie beim Wein.
Ja. Mhm. Das heißt, Sie machen hier auch eine Mengenbegrenzung und zwar setzen Sie diesen Tomaten im Grunde genommen Salzstress aus. Sie haben einen höheren Salzgehalt in der Nährlösung, als es für den Maximalertrag wünschenswert wäre. Und das führt dazu, dass Sie mehr Trockensubstanz, mehr Zucker und mehr Aromen letztlich auch haben in den Tomaten. Und niederländische Tomaten in Blindverkostungen, ich bin fest überzeugt, die werden sehr gut abschneiden.
Ja, man kann den Geschmack also offenbar beeinflussen und auch die Bedingungen rundherum. Wenn ich jetzt eine Rispentomate habe, was ja irgendwie gerade Trend ist, mehr oder stärker Trend ist, dann glaube ich der auch, die war am Baum oder die war irgendwie vielleicht sogar auch draußen und das riecht auch durch das Grün wahrscheinlich mehr als durch die Tomate. Diese Dinge sind auch so ein bisschen im Trend, oder?
Ja, die Rispentomate, die klassische, also in normaler Größe, ist eigentlich schon wieder auf einem absteigenden Ast. Im Trend sind alle Formen kleiner Tomaten.
Mhm, die Snacktomate.
Die Snacktomaten, die Sherry-Rispe, die Dattel-Sherry, also länglich, in allen möglichen Varianten. Die sind sehr klein, die haben meistens einen sehr hohen Zuckergehalt. Und ja, der Trend generell bei ganz vielen Gemüsearten geht in Richtung süß.
In Richtung süß.
Mhm. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch eine gewisse Verarmung. Denn wenn alles Richtung süß geht, dann ist natürlich die Breite, Geschmacksbreite nicht so sehr da.
Mhm. Ja, und die Tomate ist der Deutschen liebstes Gemüse, so richtig, kann man schon sagen. Also ich glaube, 8 Kilo im Jahr isst jeder an frischen Tomaten und 25 Kilo insgesamt, also mit verarbeiteten Tomaten in Soßen, auf Pizzen und so weiter. Warum?
Sie ist einfach ganzjährig verfügbar als Frischtomate.
Ja, verrückterweise aber durch den Welthandel dann. Also ich meine, bei uns ja nur Juli bis Oktober.
Richtig, genau wie aber andere Produkte auch, die eben gehandelt werden. Also ich hake immer ein bisschen ein bei beliebtest. Sie ist die am meisten gegessene Gemüseart, aber nicht die am beliebtesten, das weiß man nicht. Denn nach der Logik, das, was man am meisten isst, ist am beliebtesten, da wäre der Apfel in der DDR auch die beliebteste Frucht gewesen.
Mhm, aber das war ja die Banane, wie wir wissen.
Ja, es gab nichts anderes. Also man kann nicht unbedingt von dem am häufigsten gegessenen auf die Beliebtheit schließen.
Ja.
Da gibt es ja Faktoren wie Verfügbarkeit, wie Preis natürlich. Wobei, da muss man sagen, der durchschnittliche Verbraucherpreis ist ziemlich gestiegen in letzter Zeit, weil man eben hin zu diesen kleinen Tomatenformen geht, die einen niedrigeren Ertrag haben und die deshalb eben auch etwas mehr kosten.
Wie ist denn das mit den Preisen? Sind denn die teuren immer die besseren?
Nein, nicht immer. Das hängt eigentlich von den Sorten ab, von den Sorten und von den Kulturbedingungen. Mhm. Also, wie schon gesagt, ein bisschen auf den Maximalertrag verzichten durch einen höheren EC, also höheren Salzgehalt, EC-Wert, ist ein Geheimnis. Und dann natürlich die Sorte. Das ist auch eine Sorteneigenschaft, also Inhaltsstoffe.
Genau, darüber haben wir in der ersten Stunde auch schon gesprochen, dass die Sorten und wie viele unterschiedliche Sorten es da gibt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Niederlanden. Ich drehe da nochmal gerade hin. Die sind Exportweltmeister, aber es werden überhaupt keine niederländischen Tomaten in den Niederlanden gegessen, sondern die importieren wiederum aus Spanien. Wie kommt denn sowas zustande?
Nein. Die essen zu ihrer Saison natürlich auch ihre Tomaten. Mhm. Sie importieren in der Tat auch aus Spanien im Winter und sie importieren auch mehr als sie essen, weil sie dann auch wieder reexportieren. Die Niederländer sind eben eine Handelsnation und sie haben auch die wichtigen Häfen. Nun kommen fast kaum noch Tomaten per Schiff an. Früher war das sehr wichtig, weil von den Kanarischen Inseln sehr viele kamen. Das ist ziemlich verschwunden, also gibt es immer noch, aber hat an Bedeutung verloren.
Aber die italienische Tomate ist eigentlich die, auf die alle so ein bisschen schwören. Also Sizilien ja sowieso, aber auch so quasi die Tomate, die hat so eine Italianità, also irgendwie so ein italienisches Flair. Ne? Also wenn die irgendwie aus Italien kommt, dann ist sie immer gut, oder?
Ja, das denkt man erstmal mal so. Ne? Ja. Die Italiener haben in der Tat viele Spezialitäten. Die haben zum Beispiel Sorten wie dieses berühmte Ochsenherz, das kommt aus Italien. Mhm. Dann gibt es eine Vesuvio und dann gibt es eine spezielle Sorte aus Sardinien. Also diese Spezialitäten bleiben aber überwiegend im Lande und werden auch dort sehr gut bezahlt. Ja, Camone, jetzt fällt es mir wieder ein, aus Sardinien, die Sorte Camone. Exportiert wird vergleichsweise wenig. Ein bisschen an Cherry-Tomaten, gerne an der Rispe, aber die großen Exporteure sind sie nicht.
Nein, die bleiben auf ihrem eigenen Markt. Das ist ja auch interessant. Das heißt, die wollen quasi ihr Gutes auch für sich behalten. Haben Sie denn eine Lieblingstomatensorte?
Also Marmont-Typen generell mag ich recht gerne. Das sind diese breiten Fleischtomaten, gerippt, unregelmäßig geformt. Die es übrigens auch lokal, auch in Deutschland, relativ breit gab. Es gab rund um Hamburg eine Tomatensorte, Vier Länder. Die sah natürlich überhaupt nicht schön aus, weil sie sehr unregelmäßig war.
Aber Geschmack.
Aber Geschmack,
ja. Tja, in dem Fall nicht Augen auf beim Kauf, sondern vielleicht Augen zu beim Verzehr. Auf jeden Fall, dann schmeckt man vielleicht intensiver. Ja, Hans-Christoph Bär, Marktexperte bei der Agrarmarktinformationsgesellschaft in Bonn. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ja, vielen Dank.